Der heutige Predigttext oder die Lesung steht in der Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 7 bis 14. Schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der Heilige und Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand schließen kann, und der zuschließt, sodass niemand öffnen kann, der lässt dir sagen: Ich kenne dein Tun und habe dir eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich zu meinem Namen bekannt. Pass auf, ich werde dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Diese Leute behaupten, Juden zu sein, obwohl sie das gar nicht wirklich sind. Aber sie sollen erkennen, dass ich dich liebe, weil du meine Aufforderung zur Standhaftigkeit beherzigt hast. Werde ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deinen Ehrenkranz nimmt. Wer den Kampf besteht, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird diesen Platz für immer behalten. Ich werde ihn mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen und mit dem Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Und mein eigener neuer Name wird auf ihm geschrieben sein. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Halleluja.
Die da in dem Video, die dachten, das wäre eine offene Tür, war es dann aber leider nicht. Aber in diesem Brief in Offenbarung 3, da sagt Jesus zu der Gemeinde in Philadelphia: Ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Die Frage ist, wenn wir uns diesen Text anschauen, was sagte Jesus damals und was sagt er uns heute eigentlich mit diesem Text? Es geht um Türen und Schlüssel und Säulen. Das hat nun so gar nichts damit zu tun, was die Gemeinde von Philadelphia selber geleistet hätte. Aber es hat mit den Umständen zu tun, in denen diese Gemeinde damals lebte. Die Umstände waren schwierig, die Gemeinde hatte das nicht leicht, die hatte das ganz schön schwer. Da gibt es eine massive Ablehnung durch die jüdische Gemeinde auf der einen Seite. Das tat total weh, weil die ersten Christen waren ja jüdischer Herkunft. Und da gingen viele Trennungen damals durch die Familien richtig hindurch. Und es gab Streit und Stress auch in Freundeskreisen. Und es gab auf der anderen Seite heftige Konflikte mit der römischen Religionspolizei. Die Weigerung der Christen, den Kaiser zu verehren auch, war lebensgefährlich. Die Christen in Philadelphia sahen sich also Druck von beiden Seiten ausgesetzt. Den Juden auf der einen Seite, die sagten: Hey, verleugnet Jesus und kehrt zu eurem alten Glauben zurück. Und den Römern, die sagten: Na, ihr könnt euren Glauben schon auch behalten, ist gar nicht so wild und schlimm, jeder hat so seinen eigenen Glauben, aber betet bitte auch den Kaiser an. Aber die Gemeinde in Philadelphia, die blieb in diesem Druck von diesen beiden Seiten total standhaft. Und Jesus sagt: Ihr habt euch nach meinem Wort gerichtet und euch zu meinem Namen bekannt. Sie verleugneten Jesus nicht und gingen nicht zurück in die Synagogen. Sie gingen auch keinen Kompromiss ein und sagten: Der Kaiser ist Herr. Sie bekannten ausschließlich, dass Jesus der Herr ist. Und ich glaube, manchmal so wie die Gemeinde in Philadelphia damals stehen, auch wir heutzutage noch genau unter diesen beiden Drucksituationen. Das eine ist der Frontalangriff, den gibt es heutzutage eigentlich gar nicht mehr so richtig oft, aber es kann schon nochmal vorkommen, dass jemand in unserem nächsten Umfeld oder auf der Arbeit oder sonst wo zu uns hinkommt und sagt: Also, das mit Jesus und Gott und Kirche und Glauben und so ist doch völliger Quatsch. Die Bibel ist doch auch gar nicht wahr. Wer daran glaubt, ist doch nah. Schwör doch dem Ganzen bitte mal ab. Das ist doch Quatsch, was du da tust und glaubst. Oder dass uns gesagt wird: Also in den Gottesdienst gehen ist ja sowas von uncool, geh doch bitte nicht. Und auf der anderen Seite leben wir unter dem Druck, Jesus nicht unbedingt aufzugeben, wie bei so einem Frontalangriff vielleicht, sondern so ein paar Kompromisse einzugehen. Manche Leute kommen vielleicht zu uns und sagen: Also ihr Christen mit eurem Jesus, ne, das ist doch ein bisschen engstirnig, oder? Dass ihr meint, der wäre der eine einzige Weg zu Gott und in den Himmel. Es gibt doch so viel Verschiedenes. Greif dir doch einfach aus allen Religionen das raus, was dir am schönsten gefällt und bastel dir deinen eigenen Glauben und dann ist doch alles schick. Auf diesen Jesus nur, das ist doch irgendwie ein bisschen hinterweltlich, oder? Und dann gibt es auch so ganz viele ethische Themen, also Themen, wo es darum geht, wie verhalte ich mich, wie handle ich, wie verhalte ich mich zu Dingen, wo von Christen heutzutage viele, viele Kompromisse gefordert werden. Zum Beispiel im Bereich der Sexualität. Hey, ein bisschen Sex mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, das kann doch gar nicht schaden, oder? Warum denn so engstirnig mit nur die Ehe? Oder Alkohol, besonders beliebt unter Jugendlichen. Na, ein Drink wird ja wohl noch gehen, oder? Auch das kennt man so, diese Aufforderung von den Leuten um einen herum. Einer geht doch noch, ein so ein kurzer, der schadet dir doch nicht. Oder das Lästern und Beurteilen kennen wir auch, wo es darum geht, Kompromisse zu machen als Christ. Diese Sätze, das darf man ja wohl noch sagen. Oder auf der Arbeit der Satz, den haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört. Hey, hast du schon gehört, ne? Die Kollegin da, weißt du, was die neulich getrieben hat? Mann! Und dann ist man gleich dabei und redet vielleicht mit. Auch so ein Kompromiss, den man vielleicht machen will in dieser ethischen Hinsicht. Und ich glaube, dass diese Kompromisse heutzutage für uns Christen viel herausfordernder sind und viel schwieriger auszuhalten auch sind, weil wir von den Menschen ja so gerne gemocht werden wollen. Das ist ja uncool, Nein zu sagen oder eine ganz klare Position zu beziehen. Weil damit macht man sich ja auf der einen Seite angreifbar, auf der anderen Seite natürlich auch so, dass man jemandem vielleicht auch vor den Kopf stößt, wenn man sagt, nee, also diesen Drink beim Alkohol, den lasse ich jetzt lieber bleiben. Weil in der Bibel halt steht, ich soll mich nicht voll Wein saufen. Also mache ich das auch nicht. Ich war ja früher bei Prepare, den hat Michael Schulze ja gegründet, diesen Verein. Manche kennen das ja auch noch von früher. Und es ging darum, dass die Studenten, die Theologie studiert haben, dann eine gute Ausbildung parallel zu der Uni-Ausbildung erhalten haben, die so gar nichts mit Praxis zu tun hatte. Und er hatte uns Präparisten, so wurden wir genannt, so eine Glasscherbe gegeben. Die habe ich immer noch, weil mich die an was erinnert. Nämlich Folgendes. Das ist eine Glasscherbe, die Michael aus dem Meer gefischt hat. Und die ist so glatt geschliffen worden. Kennt ihr vielleicht von den Stränden in Dänemark oder Nordsee, Ostsee auch? Da liegen diese Scherben und die sind gar nicht mehr scharf und spitz, die sind einfach glatt geschliffen. Und er hat uns Präparisten erklärt, genauso passiert es mit Christen, wenn sie anfangen, Kompromisse zu machen. Und wenn sie anfangen, ihren Glauben nicht mehr ernst zu nehmen und nicht mehr zu leben, dann werden wir wie eine Glasscherbe, die vom Meer glatt gespült wird, ohne Ecken und Kanten und dementsprechend auch nicht mehr scharf, nicht mehr anziehend und auch nicht mehr kräftig und nicht mehr wirksam, auch im eigenen Glauben und im eigenen Leben letztendlich. Dass er gesagt hat, wer Kompromisse macht, und Jesus nicht mehr ganz ernst nimmt an manchen Stellen, der wird glatt geschliffen wie diese Scherbe. Zurück nach Philadelphia, zu dieser Gemeinde, die gelobt wird, die so gar nichts Frischkäsiges an sich hat. Jesus hat diese kleinen Leute ungeheuer stark gemacht und sie sind in dieser doppelten Belastung nicht zusammengebrochen. Und das macht Gott, das macht Jesus immer wieder. Auch heutzutage noch, dass er einem die nötige Kraft gibt, um nicht zusammenzubrechen. Und was da geschieht, das deutet Jesus mit dem Bild der Tür. Da steht eine Tür, kommt später noch ins Spiel, ihr habt sie bestimmt schon gesehen. Jesus sagt, ich bin es, ich schließe Türen zu und keiner kann sie öffnen. Und ich schließe Türen auf und keiner kann sie zusperren. Und ich tue das, sagt er. Das heißt, Jesus schließt Türen, um andere Türen zu öffnen. Und wie viele Türen hat er schon geschlossen? Aber wenn er Türen fest verschließt, dann öffnet er dafür auch andere. Verschlossene Türen, so viele Hoffnungen, die sich nicht erfüllt haben, wo auch wir Dinge erwartet haben, wo wir was erhofft haben, wo sich dann etwas nicht eingestellt hat. Jesus schließt manchmal Türen und wir können das beim besten Willen einfach nicht verstehen. Und es ist manchmal so, dass wir uns fragen, ist das jetzt bösartig? Hat das überhaupt Sinn? Aber er schließt Türen, um andere zu öffnen. Und ich muss es erstmal auch anerkennen, wie schmerzhaft das ist, wenn Türen sich schließen und verrammelt bleiben. Hoffnung auf einen anerkannten Platz in der Gesellschaft, Hoffnung auf einen Lebenspartner vielleicht, Hoffnung auf ein eigenes Kind, Hoffnung auf einen erfolgreichen Schulabschluss oder ein erfolgreiches Studium, Hoffnung auf ein etwas leichteres und fröhlicheres Gemüt, Hoffnung auf Freundschaft, Hoffnung auf Anerkennung und so weiter. Warum nur? Warum mutet er mir diese harten, diese schweren Zeiten zu? Warum kann das nicht so locker flockig mal laufen? Und das gilt manchmal sogar für ganze Gemeinden. Die Hoffnung auf Wachstum, die Hoffnung auf innere Einmütigkeit, die Hoffnung auf Unterstützung durch die Gesamtkirche, die Hoffnung, dass Menschen, die ohne Glauben aufwuchsen, jetzt den Glauben finden und irgendwie mehr von diesem Jesus entdecken und zu ihm hinkommen. Wie schmerzhaft ist es, wenn Türen verriegelt und verrammelt bleiben? Und Jesus, der schreibt den Christen von Philadelphia, das tue ich manchmal und ich lasse den Widerstand zu. Ich erlaube es, dass gute Hoffnungen manchmal enttäuscht werden. Ich verschließe Türen, aber nur, damit sich andere Türen öffnen. Eine Tür öffnet er in jedem Fall auf diese Art und Weise, nämlich zu großem innerlichen Wachstum, zu neuer ansteigender Reife. Dass wir nämlich nicht oberflächlich bleiben, sondern dass wir in unserem Glauben an Tiefe gewinnen und an Stärke, weil wir an seiner Hand nicht zerbrechen vor diesen zugemachten und geschlossenen Türen, sondern weil wir wachsen in die Tiefe. Ohne die verschlossenen Türen wachsen wir eben manchmal nicht. Und erst vor so einer verschlossenen Tür zeigt sich auch manchmal unser innerer Charakter, dass unser Charakter dann manchmal dadurch reifen kann. Weil wir uns ohne verschlossenen Türen manchmal gerne auf ganz viele andere Dinge auch verlassen. Auf unseren Fleiß, auf unsere Begabung, auf unsere guten Beziehungen, auf unsere Gefühle, manchmal sogar auf die tolle Gemeindestrategie oder vielleicht sogar auf unser ganzes Geld. Und die verschlossene Tür gibt uns manchmal Unterricht, dass all das nicht trägt und nicht hält. Und sie lehrt uns, diese verschlossene Tür, dass am Ende nur Jesus zählt und dass nichts anderes nötig ist als er. Aber dazu später noch mehr. Und eine andere Tür öffnet er der Gemeinde in Philadelphia, mit der niemand gerechnet hätte. Und das finde ich mega faszinierend und mega schön. Er fragt eigentlich, so sinngemäß, von wem könnt ihr euch am allerwenigsten vorstellen, dass er sich dem Glauben öffnet? Wer leistet eigentlich den härtesten Widerstand? Nun sagen die Christen, die auf der anderen Straßenseite, die aus der Synagoge, die, mit denen wir früher richtig eng verbandelt waren und von denen wir auch herkommen, die sind eigentlich jetzt sowas wie unsere Feinde geworden, weil sie uns gar nicht mehr mögen. Die sind knallhart und zu denen da drüben haben wir keinen Zugang. Nun, sagt Jesus, ich öffne Türen und keiner kann sie verschließen. Sie schicke ich zu dir, sie werden auf Knien Gott preisen und bekennen, wie sehr euch der gütige Gott liebt. Wen könnten wir uns hier am wenigsten vorstellen, in dieser Gemeinde, in dieser Kirche? Wo haben wir das Gefühl, uns schon so lange die Zähne auch auszubeißen? Die offene Tür, das ist im ganzen Neuen Testament ein Bild dafür, für den Zugang zu Menschen. Das heißt Menschen, die dem Glauben irgendwie noch fernstehen, vielleicht manchmal sogar feindlich gegenüber. Und Gott öffnet diese Tür und schafft einen Zugang. Und Jesus macht das für die, die die verschlossenen Türen ertrugen und nun sehen, es war gar nicht sinnlos, es war gar nicht vergeblich. Er nahm mir was, er enthielt mir etwas vor, aber er hat mir dafür auch etwas anderes geschenkt. Er ließ uns vor verschlossene Türen stehen und voller Kraft auch dagegen hämmern, aber dann öffnete er andere Türen, wo wir nicht wagten zu denken, dass er sie öffnet und dass er sie aufmacht nochmal für uns. Vielleicht ist da der spöttische Kollege in deinem Leben oder die ganz sichere Atheistin, das Kind, was sich schon ganz früh vom Glauben abgewandt hat, der Nachbar, dem alles Fromme so völlig hintenrum vorbeigeht oder ging, vielleicht sogar die nächsten Familienangehörigen. Und Jesus sagt, dahin öffne ich Türen. Vielleicht habt ihr bisher gedacht, Jesus ist nur ein Türöffner. Das stimmt auch, aber er ist auch ein Türverschließer. Und das wiederum heißt, er hat die Schlüssel. Er hat die Schlüssel zu dieser Tür. Wenn er Türen schließt, braucht er auch einen Schlüssel, um sie auch zuschließen zu können. Und gleichzeitig, wenn er Türen öffnet, um sie auch aufschließen zu können. Und wenn hier von Schlüsseln in diesem Predigtext die Rede ist, dann wusste jeder, der Hausverwalter im königlichen Palast, der bekommt als Zeichen seines Amtes und seiner Ehre, die er hat, einen großen goldenen Schlüssel. Und mit diesem goldenen großen Schlüssel, da lief er ständig durch die Gegend in dem ganzen Palast und er hatte die Schlüsselgewalt. Er durfte also Türen aufschließen und zuschließen und er war verantwortlich dafür, wer reinkam und wer nicht reinkommen durfte. Und wir kennen das vielleicht von früher, als wir kleinere Kinder waren, wo wir einen Schlüssel erhalten haben. Das bedeutete ja was. Das war ja eine große Ehre und eine große Verantwortung, wenn Mama oder Papa oder Oma und Opa uns einen Schlüssel in die Hand drückten und sagten, pass gut darauf auf. Und mit dem darfst du später, wenn du von der Schule zum Beispiel nach Hause kommst, die Tür aufschließen. Das war ganz schön aufregend, ne, dass man den nicht verliert. Und es war schön, so einen Schlüssel zu haben, der Türen aufschließt und zuschließt. Ich werde zum Beispiel in meinem Büro immer mittlerweile eingeschlossen. Ich habe draußen, weil da ist kein Griff dran, da ist nur so ein Knauf, ich muss also immer mit einem Schlüssel aufdrehen und den lasse ich immer stecken, weil die Tür ist zu, um eben auch ein bisschen Wärme drinnen zu lassen. Und wenn meine Kinder kommen, dann haben sie noch nicht verstanden, in welche Richtung sie den Schlüssel drehen müssen. Und dann schließen sie mich immer ein. Und ich kann meinen Schlüssel von innen nicht mehr reinstecken, weil der Schlüssel von der anderen Seite dagegen steckt. Dann muss ich immer meine Frau anrufen und sagen, kannst du mich mal befreien, ich komme hier nicht mehr raus. Also Schlüssel sind wichtig und was super Wertvolles. Und Jesus sagt jetzt, er hat den Oberschlüssel schlechthin. Jesus, so lernen wir, hat die Schlüssel, wir nicht. Jesus hat sie, der Feind nicht. Und wo Türen zufallen und wo Türen aufgehen, da hat Jesus sie aufgeschlossen oder zugeschlossen. Und das heißt auch, wir haben nicht die letzte Autorität über unser Leben. Wir als Gemeinde haben nicht die letzte Autorität über unser ganzes Geschick. Wir haben nicht die Kontrolle. Die Türen schließen sich von der anderen Seite und sie öffnen sich von der anderen Seite. Es ist nur wichtig, dass wir wissen, er, der die Schlüssel hat, hat selbst die Erfahrung gemacht, was es heißt, wenn sich Türen schließen. Die Menschen, die sich ihm entzogen, die ihm die Treue aufkündigten, die ihn verraten haben, die ihn im Stich ließen. Er kennt diese verschlossene Tür, als er seinen Vater in dem Garten Gethsemane bat, dass er ihn von diesem schweren Kelch befreit. Lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber die Tür, wo er hoffte, dass sie aufgeht, blieb verschlossen. Und er kennt die große verschlossene Tür, ein verschlossenes Grab mit einem Felsblock davor als Schloss. Und er weiß dann, wie es ist, wenn Gott eine ganz neue Tür öffnet, wenn Gott das Schloss knackt und das Größte tut, was ein Mensch jemals gesehen hat und was ein Mensch sich vorstellen kann. Als das Schloss, der große Stein, geknackt wurde und er durch diese ganz neue Tür als Auferstandener durchging. Der, der die Schlüssel hat, der ist erfahren selber mit zugeschlossenen Türen. Er kennt das und er fühlt tief mit uns, weil er uns versteht, wie das ist, wenn bei uns auch eine Tür zubleibt. Und seine letzte Absicht sind die offenen Türen, die er für uns im Sinn hat. Seine allerletzte große Absicht ist diese eine große, ganz, ganz offene Tür in seine Gegenwart hinein, in seine Ewigkeit und nicht eine verrammelte Tür. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er den Schlüssel schlechthin zum Himmel und zu Gott und niemand sonst hat ihn. Wenn wir zu Gott kommen wollen, dann brauchen wir Jesus, der diesen Schlüssel hat und der uns den Weg aufschließt. Wenn du das noch nie getan hast oder noch nicht in der Tiefe getan hast, dann setz dich diesem Jesus aus und lern ihm zu vertrauen. Fang an ihn zu glauben und zu verstehen, was für eine Schlüsselgewalt er einfach hat. Und wenn du ihm bereits dein Leben gegeben hast und schon lange mit ihm unterwegs bist, dann weich nicht davon zurück. Dann geh keine Kompromisse ein. Und dann heißt es auch für uns alle, lass uns doch offene Türen von unserer Seite aus, soweit es möglich ist, für Jesus haben. Dass wir unsere Türen in unserem Innern für ihn weit aufsperren und hoffen, dass er da reinkommt und unser Leben reich macht und beschenkt. Jetzt geht's weiter im Brief von Jesus an die Gemeinde in Philadelphia. Spannend ist, dass in der Offenbarung 7 Briefe überliefert sind, wo Jesus etwas an verschiedene Gemeinden schreibt. Aber er hat nicht jeder dieser Gemeinden geschrieben, dass er ihnen eine offene Tür gibt. Er schrieb es an 7 Gemeinden, aber nur Philadelphia schrieb er, siehe, ich habe euch eine offene Tür gegeben. Und er lobt diese Gemeinde und er nennt die Gründe für die offene Tür. 3 Dinge zählt er auf. Du hast nur wenig Kraft, du hast dich nach meinem Wort gerichtet und du hast dich zu meinem Namen bekannt. Diese 3 Sachen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall, wenn man das so liest, ein tröstliches Wort für uns Christen und für die ganze Kirche überhaupt, weil man damit kein Superstar-Christ sein muss. Man muss auch irgendwie keine Megakirche sein, um Gott irgendwie zu gefallen. Jesus lobt diese Gemeinde nicht, weil sie irgendwie bombastisch groß und riesig war, weil sie viel vorzuweisen hatte, weil sie tolle Pläne hatte oder weil sie großartig gepflegte Gebäude hatte. Er lobte sie, weil sie treu war. Nehmen wir mal das Erste, die wenige Kraft, und beleuchten das ein wenig. Du hast nur wenig Kraft. Nehme ich das griechische Wort, was da steht, oder die beiden, die da stehen, dann heißt es eigentlich, ihr seid Mikrodynamiker. Das klingt jetzt irgendwie nicht so euphorisch, dass man sagt, ja, das will ich sein, ein Mikrodynamiker. Das schreibe ich mir auf die Fahne, auf meine Visitenkarte. Kraft, wir sind ja damit im Schulfach Physik. Kraft, damit kann man Dinge verrichten. Und Kraft ist die Voraussetzung für Wirksamkeit. Kleine Kraft, so ja eigentlich unsere physikalische Logik, heißt eigentlich kleine Wirksamkeit. Kleine Kraft, kleine Wirksamkeit. Aber das Erstaunliche ist, Jesus sagt das völlig ohne Kritik. Er sagt es sogar ohne Bedauern. Er scheint eine kleine Kraft gar nicht für eine Schwierigkeit zu halten. Da gibt es keine Empfehlung zu mehr Krafttraining, mehr Proteinshakes, mehr Liegestütze, mehr Hanteltraining. Kleine Kraft zu haben, das scheint okay zu sein. Und es scheint auch kein Grund zu sein, naja, mit der kleinen Kraft könnt ihr eure Mission jetzt nicht mehr erfüllen. Nee, es ist wohl geradezu das passende Gegenstück zu der Einsicht, dass Jesus die Schlüssel hat. Seine Schlüsselgewalt und unsere kleine Kraft, die passen exakt zusammen und kommen zusammen. So funktioniert nämlich Gottes Herrschaft immer, dass es um die Umkehrung der Werte geht. Bei ihm zählen die Schwachen und das Schwächeln die Starken. Jesus sagt, es ist schon okay, ihr Mikrodynamiker, ich bin bei euch. Und wir als Mikrodynamiker sagen dann hoffentlich, ohne dich, mit unserer kleinen Kraft, können wir eh nichts tun. Und das ist wieder so eine super tolle Erinnerung für uns heute. Weil ein Großteil des Christentums in unserer westlichen Welt ist aus meiner Sicht mega menschenzentriert und guckt immer ganz viel auch auf sich selber. Es geht immer um uns. Wenn du dies tust, dann wird das in Gottes Reich passieren. Oder es gibt diese tollen Seminare und Dinge, wo man sagt, da musst du hingehen, dann wird es schon werden. Hier sind die 3 Schritte zur Erweckung. Da sind die 4 Schritte zu deinem ganz persönlichen Wunder. Da sind die 5 Schritte zum garantierten geistlichen Erfolg und so weiter. Als ob alles von uns abhinge. Klar, wir müssen das Gleichgewicht auch halten. Was wir tun, ist auch wichtig. Versteht mich nicht falsch. Wenn Jesus uns Türen öffnet, dann sollen wir auch da durchgehen. Wir haben eine Verantwortung an der Stelle. Aber wir sollen auch nicht den Fehler machen, dass alles von uns abhängt. Das tut es nämlich nicht, weil alles von ihm abhängt. Wir können alles tun, von dem wir denken, dass wir es tun sollten. Wir können die 3 Schritte, die 4 Schritte, die 5 Schritte, die 100 Schritte gehen und trotzdem völlig auf die Nase fallen dabei. Weil es nicht von uns abhängt, weil es von ihm abhängt. Neulich habe ich eine Bibelarbeit zu Jeremia 1 gelesen, wo Gott Jeremia beruft als Prophet und ihn auffordert zu predigen. Und Jeremia sagt, oh Gott, nein, ich bin viel zu jung. Ich kann das gar nicht, ich kann auch nicht gut sprechen. Und Gott sagt dann, sag das nicht. Wo immer ich dich hinschicke, wirst du hingehen. Und alles, was ich dir befehle, wirst du reden, weil ich bin bei dir, um dich zu retten und dich zu unterstützen. Und dann wurde in dieser Bibelarbeit geschaut, wie oft Gott in Jeremia 1 ich sagt. Und mindestens 16 Mal sagt Gott ich in Jeremia 1. Was ist der Punkt dabei? Der Punkt ist, nein, Jeremia kann es nicht, aber Gott kann es. Er ist das große Ich, er ist der große Ich Bin. Er kann die Dinge tun, die wir nicht tun können. Und das ist, was wir auch in diesem Abschnitt sehen. Jesus sagt, ich habe den Schlüssel Davids. Ich öffne, niemand kann schließen. Ich schließe, niemand kann öffnen. Ich habe die eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Ich werde dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Ich werde auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Ich komme bald. Ich werde dich zu einer Säule machen und ich werde dich mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen. Auch hier in Offenbarung 3. Ich. Jesus ist derjenige, der das tun wird. Und es geht nur um ihn und nicht um uns. Das Buch heißt ja nicht umsonst die Offenbarung Jesu Christi. Es dreht sich alles um Jesus. Sorgen wir also dafür, dass es nur um ihn geht. Im ganz persönlichen Glaubensleben und auch hier in der Gemeinde. Nur um ihn. Und wenn wir mit unserer kleinen Kraft auf Jesus bauen und ihm treu bleiben, dann verheißt er uns, dass er uns bewahren wird, dass er zu uns kommen wird, dass er uns zu einer Säule im Tempel Gottes machen wird und dass er uns mit seinem Namen und dem Namen des Himmels kennzeichnen wird. Und ich schließe mit der Säule zu dieser Seite. Was für ein Gegensatz, finde ich. Die kleine Kraft und die Säule im Tempel Gottes, die diesen Platz für immer behalten wird. Wenn ich an Säulen denke, dann denke ich an diese alten griechischen Säulen. So, dieses Bild da, diese Säulen, an die denke ich, wenn ich an eine Säule denke. 100 Meter hoch, die den Tempel stützen, dick und mächtig und stark und haben irgendwie Jahrhunderte schon überdauert. Und so eine Säule steht für Stärke und Stabilität und Dauerhaftigkeit. Und so eine Säule kann auch für Ehre stehen, weil sie häufig mit so verschnitzten Dingen gestaltet wurde, zur Ehre des Gottes, wo diese Säule dann in den Tempel reingestellt wurde. Und die Verheißung, die Jesus nun gibt, ist die, alle, die auf ihn bauen, werden einen Ehrenplatz in Gottes Tempel haben, ein ewiges Zuhause, eine ewige Sicherheit. Weil, wenn diese Säule ewig in dem Tempel Gottes stehen wird, dann heißt es, dass die Säule ständigen Zugang zur Gegenwart Gottes haben wird. Und ich musste auch an die alten Säulen unserer Gemeinde denken. Menschen, die sich jahrelang hier investiert haben, die treu in ihrem Glauben geblieben sind, die zugenommen haben an Weisheit und an Liebe und an Glauben. wo vielleicht jetzt heutzutage durch das Alter manches nicht mehr so möglich ist und funktioniert, die aber durch ihre tiefe Treue und ihre tiefe Jesusliebe eine Säule im Tempel St. Petrus geworden sind und die zum Beispiel durch intensives Gebet die Gemeinde weiter stützen. Und zu so einer Säule will ich Jungspund auch werden. Ich will auch so jemand werden, den man anschaut und wo man sieht, oh, der hat an Weisheit zugenommen. Der hat sich Gottes Wort ausgesetzt und das hat er mehr verinnerlicht. Und das strahlt aus diesem Menschen raus. Und ich will auch so jemand werden, der so liebevoll ist, aus dem Liebe rausspricht. Wenn man mit dem spricht und den sieht, der ist dann nicht hartherzig, sondern der hat sich so prägen und formen lassen von Jesus, dass da Liebe aus ihm raussprüht. Wie bei den Glücksbärchis, die so diesen Glücksstrahl rausstreuen. So sehe ich das manchmal bei den alten Säulen. Die sind so liebevoll und so herzensgut. Und die sind dann mit ihrem Leben, was sie gelebt haben, was sie auch weiterleben, wie so eine Liftfasssäule für Jesus. So, die sieht man und die sind eine Werbemaschinerie für Jesus. Obwohl sie vielleicht gar nicht irgendwie große Plakate hochhalten, obwohl sie gar nicht ihre Stimme groß erheben. Man sieht sie, man sieht, was sie in ihrem Leben mit Jesus erlebt haben, was da geschehen ist, was sie auch durch manches Schwierige hindurchgehen mussten. Und sie sind dran geblieben, sie sind treu geblieben und Gott hat sie bewahrt. Und das finde ich schön. Und so, finde ich, ist eine richtig gute Zielvorstellung für uns als Junggebliebene, dass wir genau dahin uns orientieren. Und vielleicht hast du das Gefühl, dass du nicht die Kraft hast, viel mehr als ein zerbrochener Dachziegel im Tempel Gottes zu sein. Aber wenn du Jesus einfach nur treu bleibst, im ganz Kleinen, und deine kleine Kraft auf ihn setzt, dann verspricht er dir, dass er dich zu einer großen Säule macht, zu machen, die die Struktur des Tempels trägt. Und vielleicht sagt Jesus auch einst zu St. Petrus als Kirchengemeinde: Du hattest eine kleine Kraft, viele Schwächen, manchen Mangel, aber du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen in der Stadt nicht verleugnet. Du hast mitgeholfen, mein großes Volk zu sammeln. Du warst eine Gemeinde von Mikrodynamikern. Ich habe Türen vor dir verschlossen und es tat auch weh. Und dann habe ich Türen geöffnet, von denen du nicht zu träumen gewagt hättest. Und nun nimm deinen Platz ein im himmlischen Jerusalem. Auch du warst eine Jesusgemeinde, treu und auch unter Druck beständig. Nachbemerkung. Es ist ein merkwürdiges Schicksal, was diese Stadt, dieser Ort Philadelphia hatte. Die Stadt war oder die Stadt blieb, was sie war, gar nicht bedeutend. Aber als der osmanische Sturm über Kleinasien hinwegfegte im 15. Jahrhundert, da hielt dieses Städtchen 50 Jahre länger durch als alle anderen. Und als ein Mongolen-Khan die kleinasiatische Christengemeinde vernichtete, da scheiterte er in Philadelphia. Und es gibt bis auf den heutigen Tag eine ganz kleine, mini-mini-Christengemeinde in diesem ganz kleinen, unbedeutenden Ort. Bis in unsere Tage. Kleine Kraft, aber das Wort bewahrt, den Namen nicht verleugnet, weil Jesus hat den Schlüssel und wo er Türen öffnet, kann niemand sie schließen. Amen.